Vielen Dank nochmal für die Einladung und das Vertrauen, dass ich hier bei euch sein darf und diese Predigtreihe über den Heiligen Geist sozusagen eröffnen kann heute mit einer ersten einführenden Predigt, mit ein paar Gedanken, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und so wie ihr euch das angeschaut habt in dieser Reihenfolge, Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, das ist schon ganz interessant, dass unter Christen es wenig Streitpunkte gibt bei der Person Gott, der Vater, der Schöpfer des Universums, der uns gemacht hat, der unser himmlischer Vater ist und dass wir, die wir uns Christen nennen, wenig streiten müssen oder oft wenig Diskurs haben in der Frage, dass Christus für uns gestorben ist, dass wir ein ewiges Leben haben, dass wir Vergebung haben, wenn wir Schuld bekennen, wenn wir Buße tun, dass Gott uns gerne vergibt, weil er treu ist und sich zu seinem Wort hält. Der Heilige Geist, das ist schon eher der Teil dieses dreieinigen Gottes, wo es ganz schön zu Spaltungen gekommen ist, wo es ganz schön zu theologischen Streitfragen gekommen ist. Und wo wir immer wieder uns auch auf das Wort Gottes fokussieren dürfen und ihn einladen dürfen, dass er kommt. Denn dieses Wort, dieser Begriff der Dreieinigkeit, den gibt es in der Bibel als Begriff nicht. Da steht nirgends Trinität oder Dreieinigkeit, aber es gibt sehr wohl die sogenannten trinitarischen Formeln. Ich meine und denke zum Beispiel an ein ganz bekanntes Wort, den sogenannten Missions- oder Sendungsbefehl. Wenn ihr euch den nochmal verinnerlicht, da heißt es, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so gibt es ganz verschiedene Bibelstellen, wo wir diesen Dreiklang hören, wo wir Gottes Wesen erfahren, wo wir genau diese unterschiedlichen Merkmale dieses dreieinigen Gottes, des Vaters im Himmel, des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes herausspüren. Es gibt ein etwas humorvolles Zitat, aber mit einem wirklichen Tiefgang. Da heißt es, wer versucht, die Dreieinigkeit, die Trinität zu verleugnen, der wird irgendwann seine Seele verlieren. Wer versucht, die Dreieinigkeit zu verstehen, der wird irgendwann seinen Verstand verlieren. Also es ist etwas humorvoll, aber gleichzeitig merken wir auch, dass wir Gott, den Vater, den können wir irgendwie in dem Bild, in dem Begriff des Vaterseins schon fast ein bisschen vermenschlichen, den können wir uns vorstellen. Wir können uns den Sohn vorstellen, Jesus ist Mensch geworden, ist uns ganz eigen und ganz gleich geworden in unserem Menschsein, mit unseren Bedürfnissen. Aber was machen wir mit dem Heiligen Geist? Da wird es schon schwieriger, den können wir nicht einfach greifen und irgendwie in eine menschliche Person packen oder in irgendwelche Symbole. Auch wenn man es gelegentlich versucht, den Geist als Taube darzustellen oder in anderen Symbolen. Also, der Heilige Geist, eure dritte Predigtreihe zu diesem Dreieinigen, zu diesem allmächtigen Gott. Um das soll es heute ein bisschen gehen. Und manchmal, vielleicht können wir die Präsentation nebenbei starten, manchmal kommt es einem so vor wie Paulus, der da sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das werden wir auf jeden Fall ändern mit dieser Predigtreihe und wahrscheinlich wisst ihr das eh schon alle, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und über sein Wesen und seine Aufgabe und seine Bestimmung in dieser Dreieinigkeit wollen wir heute, wie gesagt, ein bisschen nachdenken. Bevor wir uns den Predigttext oder die Verse anschauen, die ich ausgesucht habe für so eine Startpredigt, eine Predigtreihe, lasst mich nur mal ganz kurz ein paar persönliche Takte sagen zu mir. Ich habe zwar schon ein paar Sachen gesagt, aber was gerade so meine Biografie und meinen Werdegang anbelangt und wo ich mit diesem Heiligen Geist, mit diesem dreieinigen Gott, aber auch mit dieser Person des Heiligen Geistes in Berührung kam. Theologie habe ich studiert eigentlich, um ein landeskirchlicher Pfarrer zu werden. Und ich bin dann im Vikariat, ich war schon ordiniert in der Badischen Landeskirche, ich bin im Vikariat dann ausgestiegen, weil ich schon meine Anfragen hatte an so bestimmte theologische Lehrmeinungen und mir gedacht habe, bis zu meiner Rente weiß ich nicht, ob ich das schaffe, und habe dann eben die BWL noch dazu studiert und bin darüber 3 Jahre in Südafrika gewesen. Und während in der Landeskirche Pfingsten und das Wirken des Heiligen Geistes eher betont wurde auf Gründung von Kirche und Entstehung von Gemeinde, war ich in Südafrika einfach mittendrin in einem Temperament, wie es halt die Afrikaner so haben, und auch in Gemeindestrukturen, die wir heute hier von unserem Denominationsdenken vielleicht eher ein bisschen in die charismatische Ecke einordnen würden. Also da ist zusammengekommen ein natürliches afrikanisches Temperament gepaart einfach mit dem, dass für sie Pfingsten schon auch ein Ort und ein Punkt war, wo Gottes Geist durch das, dass wir Jesus Christus angenommen haben, in uns kommt. Wir haben vorhin gehört von dem, dass wir wünschen, dass Gottes Geist in uns weht. Und das habe ich ein bisschen mitbekommen und habe manchmal so gedacht, aha, jetzt weiß ich, warum die Erde sich dreht, weil die Afrikaner, die bringen Schwung auf diesen Globus. Ja, die feiern, die tanzen, die schubsen diese Welt an. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, dann wusste ich, warum sich die Erde dreht, aber warum sie sich nicht so schnell dreht. Weil wir Deutschen mit angezogener Handbremse da sitzen und auch wir Christen manchmal sehr zögerlich und sehr respektvoll, aber manchmal auch sehr verhalten und prüfend, und das ist ja nicht unbedingt schlecht. Unsere Gelassenheit und das, was Gottes Geist auch in uns freisetzen will, eher so ein bisschen, wie gesagt, mit den Hacken auf dem Boden leben. Und so habt ihr euch einen bunten Vogel eingeladen zum Thema Heiligen Geist, aber jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir miteinander durch, und ich bin sicher, dass Gottes Geist uns führen wird. Heute als Pastor einer Brüdergemeinde im Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, die wir ja zusammen sind, auch ihr hier in Bayreuth, bin ich froh für so eine Horizonterweiterung, für so unterschiedliche Facetten, weil ich nicht nur beim Thema Heiliger Geist, sondern in ganz vielen anderen Bereichen gemerkt habe, wir müssen, glaube ich, aufhören, Gott in solche Schablonen zu pressen, was wir für möglich und nötig halten, so muss Gott irgendwie auch handeln. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, und das lesen wir im Wort Gottes, weht, wo er will und wahrscheinlich auch, wie er will. Und dass er auch dort weht, wo wir manchmal irgendwie so eine Box drumherum packen und meinen, das kann doch gar nicht sein. Und deshalb lasst euch mit dieser Predigtreihe auch ein bisschen ein. Und bevor wir den Predigttext anschauen, möchte ich euch, wie gesagt, ermutigen und ohne euch persönlich genau zu kennen, vielleicht auch ein bisschen ermahnen, wenn es nötig wäre, weiß ich nicht, dass wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, dass ihr nicht anfangt, in irgendwelchen Gemeindekreisen hinein Krieg zu führen, schlecht zu reden über Menschen, die vielleicht gerade das Wirken und das Wesen des Heiligen Geistes für sich ein bisschen anders erfassen. Es ist eine Tragik und es ist auch ein geistlicher Tod im Topf, wenn wir Christen meinen, uns gegenseitig beschießen zu müssen, weil wir vielleicht in Randfragen, in theologischen Fragen heute eine andere Erkenntnis haben. Und es ist auf keinen Fall Frucht des Heiligen Geistes und sein Wesen, dass sich Christen beschießen und schlecht machen und schlecht voneinander reden. Das, glaube ich, ist gut und wichtig, wenn man in so eine Predigtreihe startet, wo man schon weiß, im Leib Christi gibt es da sehr unterschiedliche Ausprägungen, viele offene Fragen, vielleicht auch Unsicherheiten und Bedenken auf beiden Seiten. Und so hat sich ein evangelikales und vielleicht ein eher pfingstlerisches Lager gruppiert, eine Denomination um dieses Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Aber es steht uns nicht gut an, wenn wir rüberschießen und die anderen schlecht machen, sondern wenn wir einfach Gott zutrauen, dass er wehen kann, dass er wirken kann und dass er uns auch verändern kann in unserem Denken und dass wir miteinander diesen allmächtigen, diesen dreieinigen Gott an unserer Seite haben und ihm dienen dürfen. Da heißt es, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern soll milde sein gegen jedermann. Und die Erkenntnis vom Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes, das wird sehr schnell reduziert, wenn wir anfangen zu streiten und zu schimpfen und uns über andere erheben. Wenn wir die Erweckungsbewegung angucken, und dann komme ich auch gleich zum versprochenen Predigttext, zum Bibeltext für heute. Aber lasst mich das nochmal kurz sagen, weil ich so den Eindruck hatte, dass es wichtig, dass wir das auch wissen und verstehen, wenn wir die Erweckungsbewegungen angucken und wenn wir gemeinsam auch innerhalb der Arbeitsgemeinschaft mit diesem Jahresthema unterwegs sind, wenn das Evangelium alles durchdringt, da müssen wir und können wir feststellen, dass dort, wo Erweckung passiert ist, dass dort der Geist Gottes die gläubigen Christen in die Buße und in die Heiligung geführt hat. Die Erweckung ging selten und fast nie irgendwo bei den Ungläubigen los, sondern immer, wenn der Geist Gottes das Volk, die Gläubigen, gerufen hat, dass sie umkehren sollen von ihren bösen Wegen. Dort, wo er uns in die Buße geführt hat, in ein geheiligtes Leben, dass wir eben nicht nur gemacht haben, was uns Spaß macht und was uns gefällt, sondern dass wir wieder eingestiegen sind in die Gebote Gottes. Dort war oft ein Startschuss für Erweckung. Genauso, dass der Geist Gottes Christen in die Einheit gezogen hat. Erweckung wird es nicht für die Brüdergemeinde in Bayreuth geben, aber nicht für eine charismatische oder für eine Landeskirche, sondern die Erweckungsbewegungen waren immer auf einen Ort bezogen. Also wenn Bayreuth erweckt wird, dann bedarf es der Einheit der Christen. Und auch das ist etwas, was der Geist Gottes freisetzt und der Geist Gottes zieht ins Gebet. Und auch das war immer eine spannende Beobachtung, wenn das Evangelium angefangen hat, alles zu durchdringen und Erweckung passiert ist, dann hat der Geist Gottes eine Gebetsbewegung, ein Gebetsleben initiiert. Und das sehen wir hier auch nochmal schön und das war's dann mit meiner kurzen Einleitung. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Also die Heilung für Bayreuth, die Heilung für Franken, für Deutschland, für unsere Nation, die beginnt offensichtlich bei uns und bei unserer Herzenshaltung, wie demütig wir sind, ob wir bereit sind zu lernen, umzukehren und anzubeten. Das ist wichtig und gerade wenn wir uns über den Heiligen Geist unterhalten, dürfen wir nicht gewisse Erfahrungen, die wir gemacht haben, anwenden und einfach den Geist Gottes zur Seite schieben, weil er uns irgendwie in unser Bild oder in unsere Vorstellung oder in dem, was wir mit anderen Menschen erlebt haben, gerade nicht so reinpasst. Immerhin ist er eine dritte Person dieses dreieinigen Gottes und von Jesus herbeigerufen, von Jesus als, Jesus hat Fürbitte getan und das lesen wir in diesem Text. Und auch wenn er im ersten Moment etwas lang erscheint, wir werden ihn nicht genau einzeln anschauen, aber ich finde es immer schön, dass wir nicht nur einzelne Verse rauspicken, sondern dass wir auch den Kontext ein bisschen wirken lassen. Lasst euch mal ein auf diesen Text aus dem Johannesevangelium im 14. Kapitel. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, eben nicht der Judas Ischariot, sondern der andere Judas zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und nun kommt nochmal am Anfang und jetzt ab Vers 25 nochmal ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist ist der Geist Gottes, den Christus, den unser Herr Jesus Christus fürbittend für uns beim Vater erfleht hat, dass dort, wo er geht, wo er körperlich an Himmelfahrt von dieser Erde gehen muss und zum Vater zurückgeht, dass dort diese dritte Person, dieser Heilige Geist, kommt als Beistand. Wir befinden uns in diesem Text in den Abschiedsreden Jesu, also kurz vor seinem Tod, wo er selbst im Grunde seine Jünger auf diese nachösterliche Zeit, auf diese Zeit nach Himmelfahrt vorbereitet. Auf diese Zeit, wo er nicht mehr auf der Welt ist, wie gesagt, und das ist eine Situation, die bis heute anhält. Er hat damals in diesem Text etwas vorbereitet und seinen Jüngern gesagt, was passieren wird, dass da ein Beistand kommen wird für eine Zeit, wo er nicht mehr da ist, und diese Situation hält bis heute an. Was der Herr im Abendmahlsaal seinen Jüngern gesagt hat, dass wir nicht als Waisen zurückgelassen werden, das gilt auch uns. Ganz am Anfang, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Dieser Beistand, dieses griechische Wort, das hier steht, das ist mit Beistand übersetzt, manchmal auch mit Helfer, manchmal auch mit Tröster, Luther übersetzt mit Tröster. Es geht zurück auf das griechische Wort Parakaleo oder Parakaleos, dieser Geist Gottes als Beistand. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Wer ist denn ein Paraklet, ein Parakletos im Griechischen? Es bedeutet wörtlich der Herbeigerufene, der an meine Seite Gerufene. Und im Grunde sehen wir schon auch, wer ihn gerufen hat, nämlich Jesus als Fürbitter hat diesen Beistand beim Vater erfleht, eben für diese Zeit, wo er nicht mehr persönlich da ist. Ein Beistand ist jemand, der mir hilft, der mir zur Seite ist, der mich aufrichtet, der mich kräftigt. Wir kennen in unserem Sprachgebrauch dieses Wort Beistand von Rechtsbeistand. Und das ist gar nicht so falsch, auch in diese Richtung gedacht. Der Advokat ist im Grunde jemand, der mir beisteht vor Gericht. Das ist aber für den Paraklet, für den Gottesbeistand, für den Heiligen Geist nur eine Facette neben vielen anderen. Wir haben verschiedene Übersetzungen, Beistand, Tröster, Helfer. Im Grunde deutet es darauf hin, dass da jemand ist, der uns zur Seite gegeben ist, als Stellvertreter Christi auch manchmal formuliert, einen neuen Beistand. Das heißt, für die Zeit davor, vor der Himmelfahrt, war Jesus auf dieser Erde der Beistand für die Jünger. Er hat sie gelehrt, er hat ihre Fragen beantwortet, er hat sie getröstet, er hat ihnen zugesprochen, er hat ihre Glaubenszweifel auch mal ein Stück unter die Lupe genommen und immer wieder gesagt, warum glaubt ihr denn immer noch nicht, warum habt ihr immer noch Angst, ich bin doch da. Und dieser Beistand, dieser Jesus verlässt nun diesen Erdenboden und er bittet um einen neuen Beistand, um einen Stellvertreter, um jemand, der dieses Amt weiterführt. Und so wird uns Gottes Geist vorgestellt. Dieser Jesus, dieser Erlöser, hat einen gewaltigen Auftrag erfüllt für dich und mich und für diese ganze Welt. Jesus lebt, er war gestorben am Kreuz, er ist begraben worden und er ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Das habt ihr euch angeschaut und jetzt, wie gesagt, in diesem Text kurz danach erfolgt die Abberufung. Die Jünger, könnt ihr euch vorstellen, die waren total verunsichert. Was soll denn nun kommen? Und Jesus greift ein und schenkt ihnen diesen Tröster und verweist sie darauf, dass da einer kommen wird, der diesen Trostfunktion, diese Beistandsfunktion übernehmen wird. Schauen wir uns mal kurz an, wie das so mit unseren christlichen Hochfesten und den wichtigen Eckpunkten in unserem Leben und auch in unserem Kalenderjahr so ausschaut. An Weihnachten, da sind wir beschenkt. Gott, der Vater, schenkt uns seinen Sohn. An Ostern werden wir befreit. Jesus Christus stirbt für uns, für unsere Schuld. Er nahm auf sich unsere Schmerzen und unsere Schuld. Und jetzt kommt Pfingsten und an Pfingsten sollen wir begeistert werden. Der Heilige Geist begeistert für Jesus, aber auch für ein Leben in der Nachfolge. In der Nachfolge für diesen Christus, für ein Leben, was einen Dienst hat, was eine Beauftragung hat, der Geist Gottes befähigt, er begeistert. Und ich habe mir das vor ein paar Jahren mal so zur Angewohnheit gemacht, so in meinen Tagesablauf, diese drei Feste einzubauen. Mir ist es ehrlich gesagt zu wenig, einmal im Jahr Weihnachten zu feiern, einmal im Jahr Ostern und einmal im Jahr Pfingsten, sondern so meine stille Zeit und das, wie ich mit Gott auch in Verbindung bin, das ist in meinen Tagesablauf fest integriert. Ich will es euch kurz erklären. Der Abend, der Feierabend, das ist für mich so ein bisschen wie Weihnachten. Wenn ich nach Hause komme und je nachdem, ob meine Frau mich reinlässt oder nicht, gestaltet sich die Herbergssuche etwas kürzer oder etwas länger, aber in der Regel lässt sie mich rein und dann finde ich einen Platz für die Nacht und irgendwie nehme ich das, was der Tag so mit sich bringt, die Gedanken und die Ideen und gerade wenn man im Gemeindedienst ist, da bewegt man ja unwahrscheinlich viel und ich fühle mich manchmal so richtig, als ob ich schwanger gehe, ja. Und jetzt habe ich da irgendwie einen Platz gefunden für die Nacht. Und ich bin satt und zufrieden irgendwann in meinem Bett und schlafe ein und fühle mich beschenkt und geborgen, so wie ein Kind in Windeln gewickelt. Weihnachten. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen an dieses Weihnachten glauben und an diesen Gott, der uns beschenken kann und beschenken will. Die Tragik ist nur, wenn wir an dieser Stelle unseren Glauben aufhören und Gott so sehen als unseren Beschenker, ja, der uns die Wünsche von den Augen abliest, und wir einfach nur alles bekommen, wonach uns gerade der Sinn trachtet. Aber es ist ein Teil, dass wir als Kind auch kommen dürfen und uns beschenken lassen dürfen. Und der Glaube geht weiter. Dann wird 6 Uhr früh. Der Wecker klingelt und ich erlebe die Auferstehung am eigenen Leib. Ich muss hoch. Ja. Und dann feiere ich im Grunde jeden Früh ein kleines Osterfest. Ich muss nicht aus dem Chaos aus dem Mist von gestern leben. Ich darf neu anfangen. Ich darf diesen Tag starten und aus der Fülle schöpfen, steht im Wort Gottes. Ich darf mich neu einlassen und darf lebendiges, erfrischendes Wasser bekommen, weil Jesus mich frei macht, weil er mein Gestern abschneidet, weil ich nicht aus der Schuld und Sünde von gestern leben muss. Ich darf neu starten. Und so beginnt dieser Tag wie ein kleines Osterfest, wo wir sagen, jawohl, mein Erlöser lebt und ich starte diesen Tag auch als Erlöster. So, spannend. Gott baut jetzt irgendwie wahrscheinlich gleich noch Pfingsten in unseren Tagesablauf ein. Ihr werdet schon erahnen. Und meistens laufen wir oder ich oft dann so los, ja, und denke, jawohl, jetzt bin ich erlöst und jetzt wurschtle ich mal drauf los und ich hangel mich so durch die ersten 1-2 Stunden, bis Gott sei Dank dann irgendwann der Geist Gottes mich dran erinnert, so um 9.15 Uhr nach der Brotzeit, dass ich vielleicht satt bin, aber nicht wirklich motiviert und gestärkt für den Tag. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen mit Pfingsten und was der Geist Gottes auch immer wieder in uns freisetzt, dass wir angeschlossen bleiben an dieses Erlösungswerk, dass wir angeschlossen werden an die Kraft, an die Gaben, an das, was Gott uns schenken will für diesen Tag. Wir dürfen und sollen Pfingsten einbauen. Gott baut es ein in unseren Alltag, damit wir eben nicht nur, und es wäre ein Jammer, aus eigener Kraft alles managen, alles regeln, sondern dass wir uns erinnern, wir haben einen Beistand bekommen. Wir haben einen Helfer bekommen, wir haben einen Tröster bekommen, einen Ermutiger, einen Ermahner, der mit mir durch die Aufgaben dieses Tages durchgeht. Ihr werdet Kraft empfangen, heißt es hier in der Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das Ende der Erde ist auch Hersbruck und auch Bayreuth. Und diese Kraft und auf der anderen Seite die Gefahr der Kraftlosigkeit, die ist gegeben, wenn wir Weihnachten ständig feiern in unserem Leben und uns beschenken lassen und das ist gut. Und wenn wir Ostern feiern, und das ist noch besser, und wissen, wir sind erlöst, aber wenn wir nicht angeschlossen bleiben an diese Zusage, dass Gott uns Kraft gibt und dass dafür auch der Heilige Geist als Beistand gekommen ist, um uns an diese Dinge zu erinnern. Ich glaube, der Beistand, der Geist Gottes, ist von Jesus nicht nur eingesetzt als Trostpflaster. Wir kennen das in unserem Sprachgebrauch, das Wort vertrösten. Da hängen wir an das Trösten was an und machen aus einem guten Wort eigentlich ein eher schlechtes. Wenn jemand dich vertröstet, dann ist es was ganz anderes, wie wenn er dich tröstet. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns zu vertrösten bis auf die Zeit, dass Jesus wiederkommt. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist nicht seine Funktion, sondern er ist eingesetzt als der Tröster, nicht als der Vertröster. Und drum dürfen wir auch glauben und wissen, dass Gottes Geist, der in uns kommt, wenn wir Jesus annehmen, der in uns ist, dass er uns freisetzt, dass er uns Kraft gibt, dass er die Dinge mit uns bewegen will und dass wir deshalb nicht kraftlos werden brauchen. Ich glaube, es ist eine Riesengefahr auch für einen Christen, nicht nur für einen Hauptamtlichen, sondern für einen jeden Christen, der Dienst tut, der sich in einen Dienst stellt, dass es uns manchmal gelingt, ein Leben für Gott zu führen und gleichzeitig nicht mit Gott zu leben. Und das ist ein Spagat, der uns in die Kraftlosigkeit führt. Wenn du auch in einer Gemeinde oder in einem Dienst ein Leben für Gott lebst, aber kein Leben mit Gott führst, dann führt das in eine Kraftlosigkeit, in ein Auspowern, in ein Leerlaufen, in ein, modern gesagt, Burnout. Und deshalb ist dieser Beistand auch gekommen, um im Grunde dabei zu sein. Ein Beistand hat seine Funktion nur dann, wenn er auch dabei sein darf und wenn wir angeschlossen sind an diese Kraftquelle. Wir wollen uns in einem kurzen Abschlussteil auch nochmal anschauen, anhand dieses Predigttextes, den wir gehört haben, wie Gott uns diesen Heiligen Geist auch in seinen zwei Funktionen vorstellt. Einmal als Ermutiger und Tröster. Auch das bedeutet Parakaleo, das Ermutigen und das Trösten. Und gleichzeitig steckt da drin auch das Ermahnen und das Erinnern. Beide Facetten hat der Heilige Geist. Der Heilige Geist setzt Liebe frei für Gott und die Menschen. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und der Heilige Geist erinnert an die Gebote und das Halten der Gebote ist Ausdruck der Liebe zu Jesus. Es ist nicht diese Werksgerechtigkeit, ich zwinge mich, ich presse mich durch die Gesetze. Nein, weil ich eine Liebe habe zu meinem Gott, zu meinem Jesus, werde ich auch befähigt und immer mehr motiviert sein, auch seine Gebote zu halten. Das setzt der Heilige Geist frei in uns. Der Heilige Geist ist ein Helfer, der immer bei uns sein wird, haben wir gerade gelesen. Er ist auf Ewigkeit, er verlässt uns nicht. Man darf den Heiligen Geist nicht einfach ignorieren, wenn Jesus sagt, er wird immer bei uns sein. Wenn unser Herr einen Beistand für uns erbittet und sagt, dieser Heilige Geist wird bei euch sein, bis in alle Ewigkeit, dann ist es, glaube ich, etwas Fatales für einen Christenmenschen, wenn wir sagen, das ignoriere ich, was Jesus für mich erbeten hat. Ich schiebe diesen Beistand auf die Seite, weil ich selber schaffe oder weil ich ihn nicht brauche. Der Heilige Geist ermahnt und erinnert auch immer wieder in seine Funktion, die er hat, dass er bei uns ist, dass er uns hilft. Der Heilige Geist, ein Geist der Wahrheit, der für unsere Gerechtigkeit sorgt auf der einen Seite. Manchmal sind wir in Lebenssituationen, wo wir sagen, das ist höchst ungerecht. Keiner glaubt mir oder die Wahrheit wird irgendwie total verdreht. Ich stecke mitten in einer Gerüchteküche oder was auch immer. Dann ist es der Geist der Wahrheit, der das auch für dich zur Gerechtigkeit führen kann, der die Lüge oder die Gerüchteküche eindämmt, der für dich ein Geist ist, der dich vertritt, ein Advokat und gleichzeitig ein Paraklet, der dich ermutigt, treu zu bleiben und zu glauben, dass Gott für deine Gerechtigkeit sorgt. Und auf der anderen Seite ist es der gleiche Geist, der uns der Unwahrheit überführt. Dort, wo wir vielleicht Geschichten erzählen, die nicht so ganz falsch sind, aber irgendwie auch nicht so ganz richtig. Der gleiche Geist ist in diesem Punkt der Wahrheit ein Ermutiger und Tröster und gleichzeitig ein Ermahner und Erinnerer, dass Liebe und Wahrheit zusammengehören. Der Heilige Geist ist in uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit, das lesen wir im Timotheusbrief, dass wir eben nicht einen Geist der Verzagtheit bekommen haben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das stärkt uns, das ermutigt uns, dass wir eben nicht auf der verzagten Seite leben müssen, sondern dass Gottes Geist ein Beistand ist, der die Furcht nehmen will und dir Kraft und Liebe und Besonnenheit und Durchhaltevermögen schenkt. Und wir können den Heiligen Geist betrüben, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die nicht gut sind, Das ist der gleiche Geist, der Kraft und Liebe und Besonnenheit schenken will und den wir aber auch wieder betrüben können, wenn wir in der Sünde verhaften, wenn wir Dinge tun, die Gemeinschaft zerstören. Wir lesen in unserem Predigttext auch ganz viel davon, von dieser Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn, mit uns. Und alles, was Gemeinschaft mit diesem dreieinigen Gott zerstört, das wird der Heilige Geist ans Tageslicht bringen können, wenn wir lernen, wachsam zu sein. Auch durch unser Gewissen redet er. Wir sind keine hilflosen Waisen, wir sind keine Armseligen unter den Armseligen, die verwaist sind, die keine Eltern haben. Vielleicht hast du biologisch, leiblich keine Eltern oder vielleicht hast du Eltern, die dir immer den Eindruck vermittelt haben, du bist eigentlich ein Waise, du bist alleine gelassen mit dem, was du denkst. Wir lesen und wir bekommen vom Geist Gottes eine Ermutigung, wir sind keine hilflosen Waisen, nämlich der Heilige Geist befähigt auch zu einem mündigen Christsein. Eben, weil er Kraft, Liebe und Besonnenheit austeilt. Ich glaube, wir brauchen diesen Beistand wirklich in unserem Alltag. Und deshalb bin ich froh mit euch und uns, dass wir einen dreieinigen Gott haben und dass er euch diesem Thema auch nährt und schaut, wie Gottes Geist euch führt in eurem persönlichen Leben, was er noch freisetzen will, aber auch in dieser Gemeinde. Ich bin froh, dass Jesus fürbittend für uns da war und dass er uns diesen Beistand gegeben hat, diesen Tröster, diesen Paraklet, diesen Ermutiger, aber auch Ermahner, der uns immer wieder Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel schenkt, der die Auferstehungskraft Jesu in unserem Leben wach hält, der jeden Tag Ostern werden lässt, aber auch zur persönlichen Reifung und Auferbauung. Da heißt es ein paar Verse nach unserem heutigen Text, den wir uns angeschaut haben im 15. Kapitel, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, hier ist er wieder, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Der Geist Gottes zeugt immer von Christus. Der Geist Gottes macht immer Christus groß. Der Geist Gottes erinnert an das, was Christus für uns getan hat. Der Geist Gottes erinnert an die vielen Zusagen und Verheißungen und ermutigt uns, erinnert uns aber auch an die Gebote und an die Warnungen und setzt uns Planken, die unserem Leben Sicherheit geben. Das ist der Geist Gottes und vor allem er begeistert uns, er befähigt uns. Wisst ihr, ich habe neulich was gelesen von einem bekannten Hirn- und Lernforscher und ich glaube, wer bei der KIGO-Schulung in Heilsbronn war, da war das auch kurz Thema. Der hat herausgefunden und es nochmal auch in seinen Studien geschrieben, wir lernen unwahrscheinlich gut, wenn wir von was begeistert sind. Und der Heilige Geist begeistert uns von Jesus. Und er hat einen kleinen Witz daran gehängt und gesagt, oder eine Frage gestellt, kann ein 80-Jähriger noch Chinesisch lernen? Und natürlich hat er gesagt, kann ein 80-Jähriger noch Chinesisch lernen? Und er lernt es besonders gut, wenn er eine 30 Jahre jüngere, hübsche Chinesin trifft. Der ist so begeistert von dieser Chinesin, der wird mit Bravour und mit einem Glanz und Gloria Chinesisch lernen. Ja, bestimmt, kann sein. Der Geist Gottes begeistert und will uns begeistern, dass wir lernen, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht abziehen von unserem Glauben und unser Vertrauen wegwerfen. Der Heilige Geist will uns begeistern. Und wenn wir von was begeistert sind, vom Wort Gottes, dann lesen wir. Wenn wir begeistert sind von Jesus, dann folgen wir ihm nach. Und das ist das, was der Gottesgeist immer wieder freisetzen will. Wie eine Art Gutachter, nochmal der Begriff vom Gericht oder der Vergleich, der Gutachter, der etwas durchschaut, der etwas gutachtet, der etwas wertschätzt, der aber auch die Mängel nach oben bringt. Der Gutachter macht beides. Er achtet gut und schätzt wert. Der Heilige Geist achtet dich gut. Und schätzt dich wert und verkörpert und vermittelt dir die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi. Der Gutachter deutet aber auch auf die Mängel hin und auf die Mangelerscheinungen und sagt, da müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern. Da müssen wir noch mal lernen miteinander. Zu allem Ermutigen und Ermahnen und Trösten gehört Liebe und Wahrheit. das eine nützt ohne das andere nichts. Und ich wünsche euch und ich bete für euch, dass ihr in diesen nächsten Wochen, wo ihr dieses Thema bearbeitet, wo ihr predigt darüber, wo ihr darüber nachdenkt, dass der Geist Gottes weht. Wie du es vorhin schon gesagt hast, Pneuma, griechisch, heißt nicht nur Geist, sondern auch Wind, Hauch. Im Hebräischen haben wir das Wort Ruach. Der Geist und der Wind, der uns beflügelt, der uns Rückenwind gibt. Darin sollt ihr gesegnet sein. Und jetzt höre ich auf und ein letztes Bild habe ich noch für euch als Trost, als Ermutigung. Das hat mir eine Frau mit auf den Weg gegeben, als ich ungefähr 13, 14 Jahre alt war, die viel für mich gebetet hat. Und wo ich heute noch weiß, diese Frau, die war durchdrungen mit Gottes Liebe und mit der Gewissheit, dass ihr Erlöser lebt und sie war vom Heiligen Geist angesteckt. Und sie hat mir das kurz vor ihrem Tod alles in ein Schatzkästchen gepackt und unter anderem war dieses Bild dabei. Sie war Naturwissenschaftlerin und ich weiß nicht, ob ihr erahnen könnt, was man hier sieht. Es ist auf jeden Fall ein Kreuz, aber worin ist es ein Kreuz? Ich verrate es euch gleich. Es hat mit einer Körperflüssigkeit zu tun und zwar ist es eine Träne unter dem Mikroskop betrachtet. Und sie hat mir hinten drauf geschrieben, sie war Professorin für Biologie und sie hat mir hinten drauf geschrieben, jede Träne unter dem Mikroskop betrachtet birgt in sich ein Kreuz. Der Heilige Geist, der in dir ist, richtet in jeder Träne, ob du eine Freudenträne weinst oder ob du wirklich tiefe Schmerzen und Trauer hast. Er richtet in jeder einzelnen deiner Träne ein Kreuz auf. Es sind die Salzkristalle und ich finde das so genial und auch so ermutigend, dass Gott sogar in jede einzelne Träne kommt. Der Heilige Geist will diese Gewissheit freisetzen und wenn Gottes Geist in dir ist, dann lässt er dich manchmal weinen. Freudentränen, aber auch Tränen des Leidens und der Trauer und des Schmerzes und er richtet und wieder verweist er im Grunde auf Christus, auf den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er ist dein Ermutiger, er ist dein Paraklet, der dich tröstet, aber gelegentlich auch ermahnt. Und das ist gut so. Amen.